Wie schön ist das, zusammen den ersten Tag des Jahres miteinander in einem Gottesdienst zu feiern, einander zu sehen, einander zu begegnen und dann so ein wunderschönes Lied zu hören. Ich finde Lieder, die haben oft Texte, da denke ich, wow, wie kann man auf so tolle Worte kommen? Wer kommt auf solche guten Gedanken und sie zusammenzufügen? Wer erfindet so schöne Noten? Und wer hat so wunderschöne Stimmen gegeben? Vielen Dank euch für dieses Lied. Es so vieles widerspiegelt von dem, was diese Botschaft auch aus dem 1. Mose 16, Vers 13 auch enthält. Und ich betone diese Botschaft aus 1. Mose 16, Vers 13, nicht aus 1. Mose 16, Vers 2 oder Vers 5, sondern Vers 13. Eine spannende Geschichte und man kann sie leicht verwechseln mit einer anderen Geschichte aus dem Wort Gottes, die ebenfalls die Hagar erlebt hat, bloß 12 Jahre später. Und manchmal bringt man da etwas durcheinander und würfelt das so ein bisschen zusammen, wenn man es nicht genau liest. Wie ist das mit dieser Hagar? Sarah, die Frau von Abraham, sie hatte keine Kinder. Es war ihr verheißen, dass sie einen Sohn zur Welt bringen soll, der eine Verheißung in sich trägt, nämlich durch den sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und dann muss da doch was geschehen, oder? Da muss doch was passieren. Aber Sarai, so lesen wir das in 1. Mose 16, Vers 1, Abrahams Frau gebar ihm kein Kind. Aber sie hatte eben eine Magd, diese Hagar. Hagar heißt Fremde. Sie kam aus Ägypten. Sie hatten sie dort von Ägypten quasi mitgebracht. Und jetzt war sie der Sarah unterstellt. Sarah war ihre Herrin. Und Sarah hat zu Abraham gesagt, Abraham, wir haben ein Problem. Ich kriege keine Kinder. Wir haben eine Verheißung und ich kann sie dir nicht erfüllen. Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Das war damals übrigens etwas Übliches. Das hat man dann halt so gemacht. Und die Magd hat dann in den Schoß der Frau hineingeboren und das war, wie wenn die Frau das Kind selber auf die Welt gebracht hätte. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Nun ja, so ein Wort gibt es schon mal im Wort Gottes, ein paar Kapitel weiter vorne. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Abraham hat das getan, was seine Frau gesagt hat und die Hagar wurde schwanger. Und nun lese ich ein paar Verse weiter. Kannst du die zeigen? Nächster. Genau. Was Sarah gemacht hat, als sie gemerkt hat, die Hagar ist jetzt schwanger, die war echt sauer. Und die Hagar, die war plötzlich nicht mehr die Magd, sondern die hat gedacht, wow, ich bin jemand, yes. Jetzt bin ich die Trägerin der Verheißung. Und Sarah, kannst du vergessen. Sie hat ihre Herrin missachtet, finden wir im Wort Gottes. Und Sarah hat daraufhin zu Abraham gesagt, jetzt tu doch endlich was. Und Abraham hat gesagt, ist doch deine Magd, nicht meine. Und dann hat Sarah sie gedemütigt, wirklich hat sie die niedrigsten Sklavenarbeiten machen lassen. Und dann lesen wir in der Bibel, da demütigte Sarah sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Also die Stelle, die es dann 12 Jahre später gibt. Da steht das tatsächlich, dass Hagar dort lag und sterben wollte, mit ihrem Sohn zusammen. Aber hier ist er noch nicht geboren, sie trägt ihn noch in sich. Da sprach Dieser Engel sprach zu ihr, der Engel des Herrn: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seiner Brüder vor die Nase setzen oder ihnen die Stirn bieten, sich gegen sie stellen. Und sie nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Eine völlig neue Situation für Hagar. Vielleicht so ähnlich, wie ihr gedacht habt, na, noch viel schlimmer, als ihr hier reinkamt und: Was ist hier los? Ist da nicht gestuhlt worden? War da gestern noch eine Fete und sie haben nicht aufgeräumt? Vergessen, richtig zu stuhlen? Nein, wir haben richtig gestuhlt. Ich war ein sehr kleingläubiger Mensch und habe gedacht, 120 Stühle würden reichen. Jetzt sind wir mehr, das ist wunderschön und es ist was Herrliches. Jeder von euch hat Zugang zu solch einem Zettelchen hier. Entweder lag es auf dem Stuhl oder es liegt vor euch auf dem Tischchen. Dann nehmt euch mal hier so ein Zettelchen. Mit dem haben wir jetzt was vor. Für die nächsten circa 9 Minuten, also bis 10 nach, na, bis 15 nach, haben wir jetzt Luft. Und zwar: Ich sehe dich, Gott. Das ist das, wir haben einen Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und es ist eine unglaublich starke Aussage. Das Wort sehen, auf Hebräisch heißt das Ra'a, heißt so viel, es hat so unterschiedliche Bedeutungen. Ich habe es euch hier auf diese Vorderseite draufgeschrieben. Es heißt sehen, es heißt wahrnehmen, es heißt mitfühlen, wohlwollend anschauen, hören, ernst nehmen, sich kümmern. Es wird auch gebraucht für auswählen. Es hat eine unfassbar große Bandbreite an Bedeutung. Und ich betone das deshalb, weil diese Stelle ist die erste Stelle in der Bibel, wo ein Mensch Gott einen Namen gibt. Für Gott einen Namen entdeckt. Und solche Stellen sind im Wort Gottes immer sehr genau zu betrachten. Dort, wo etwas zum ersten Mal passiert. Es passiert an anderer Stelle immer wieder mal hinterher, aber das ist das erste Mal. Das erste Mal, dass jemand zu Gott sagt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann kommt das von einer Sklavin. Dann kommt dieser Satz von einer Frau. Und Gott sagt: Ich will diesen Namen annehmen. Genau das bin ich. Einer, der dich sieht. Nicht, weil er sieht, was du alles falsch gemacht hast und dir dann was Schlimmes draus dreht. Nein, sondern weil ich mitfühle, weil ich dich wohlwollend anschaue, weil ich höre, weil ich dich ernst nehme, weil ich mich kümmere und weil ich unter allen Umständen zu deinem Wohl handeln will. Ich will unter allen Umständen zu deinem Wohl handeln. Ich habe euch auf der Rückseite ein paar Fragen aufgeschrieben. Wo kommst du her? Was waren 2022 vielleicht wichtige, prägende Ereignisse? Wo gehst du hin? Manches Mal ist eine Standortbestimmung so gut und so wichtig. Die Juden machen das bei Rosh Hashanah immer. 3 Tage haben sie dafür Zeit. 2023 ist es vom 15. bis 17. September halt. Wir haben jetzt Neujahr. Was hat sich denn durch Hagar in dieser Begegnung mit dem Engel des, mit dem Engel des Herrn eigentlich verändert? Und nach welcher Veränderung sehnst du dich? Ich möchte gerne, dass ihr anhand von diesen paar Gedanken, die hier draufstehen, dass ihr in den nächsten paar Minuten miteinander ins Gespräch kommt. Wenn ihr jetzt in einer Stuhlreihe sitzt, entweder dreht ihr sich euch nach hinten und dann habt ihr ein paar als Gegenüber, oder ihr sitzt eh schon hier so in einem kleinen Halbkreis und kommt doch einmal ins Gespräch. Wenn ihr in diesem Reden die nächsten 10 Minuten sagt, boah, da ist uns so eine Frage gekommen, die ist uns echt mega wichtig, dann lasst ihr mich nachher noch wissen. Dann schaue ich, vielleicht baue ich die, ich werde es mit einbauen in das, was da noch danach kommt. Okay? Also ihr habt jetzt einfach die nächsten 10 Minuten Zeit und ich wünsche euch gesegnete Gespräche, gute Gedanken. Wenn ihr es nur für euch selber überlegen und weiterdenken wollt, dann macht das für euch. Aber noch schöner und noch intensiver wird es, wenn ihr miteinander redet. Ich habe deshalb gedacht, dass die Gespräche dann so richtig in Gang kommen, wenn wir sagen, jetzt sind wir am Ende unserer Gesprächszeit miteinander angekommen. Es soll so ein Appetitmacher sein für euch, noch einmal zu sagen, hey, lass uns noch mal in diesen Text einsteigen und vielleicht auch uns einander, wenn wir uns sehen, noch einmal fragen, wie war das jetzt bei dir? Auch vielleicht so eine Frage stellen wie, kann ich auch so ein Hammer-Erlebnis haben von Gottes Reden zu mir, wie das eine Hagar hatte oder wie das im Laufe des Alten Testaments immer wieder berichtet wird, dann würde ich auch so glauben, oder? Also wenn das passieren würde, da gibt es jetzt tatsächlich nicht einfach so ein Erfolgsrezept. Da gibt es kein Knopf, an dem man drehen könnte, aber es gibt eine Form. Es gibt eine Form des Lebens, die solche Dinge mehr möglich macht als andere Formen. Ich möchte euch noch einmal mit in diesen Text hineinnehmen, ein paar Dinge noch mal aufzeigen. Ich möchte euch etwas über Hagar noch sagen. Genau, geh mal eine Folie noch weiter. Und noch eins weiter. Genau, Hagar. Noch einmal diese Fremde. Eine Fremde, die so ganz und gar nicht in diesen Kontext von Abraham und die Verheißung, die er hatte und wie er losgezogen ist aus Haran, das war so gar nicht das Thema, dass da eine Fremde mit ins Spiel kommt. Aber es war trotzdem so. Eine ägyptische Magd, die Sarah als Herrin hatte, nachdem sie schwanger wurde, überheblich wurde und jetzt die Folgen auch tragen musste, natürlich. Auch das. Die ganze Familie musste die Folgen tragen, oder? Nicht nur eine Sarah oder eine Hagar oder ein Abraham. Was ist jetzt? Das ist doch ein Sohn von mir. Ist er jetzt nicht der Sohn der Verheißung? Und was wird jetzt Gott? Dann ist vom Engel des Herrn die Rede. Möglicherweise wird damit Jesus im Alten Testament umschrieben. Immer wieder taucht dieser Begriff auf, Engel des Herrn. Und dieser Begriff erscheint dann an sehr, sehr Schlüsselmomenten, so würden wir sie beschreiben im Alten Testament. Und deshalb gehen etliche, die Ausleger davon aus, dass sie sagen, es könnte sich hier um Jesus handeln, so als Inkognito-Name. Man kann ja nicht davon Jesus reden, so. Also nennt man ihn Engel des Herrn. Könnte sein. Ein nächster Begriff, der so nicht in diesem Wort, in dieser Schriftstelle auftaucht, aber gehen wir auf die nächste Folie. Unter allen Umständen. Mir ist dieser Gedanke, ist mir gekommen, weil ich gedacht habe, was für Umstände sind das eigentlich? Unter allen Umständen, wie will ich denn da sein? Unter allen Umständen. Wir haben das hier in Deutschland als einen besonderen Ausdruck. In den unterschiedlichsten Krisen, die wir erlebt haben, ist es wichtig, geerdet zu bleiben, oder wir könnten auch sagen, gehimmelt zu bleiben. Beides gehört, glaubt, dazu. Beides. Den klaren Blick für das, was im Moment geschieht und die feste Überzeugung, dass Gott all das auch sieht und uns zu unserem besten Denken und Handeln anleiten will. Ich weiß, wir sagen immer so, Gott möchte ja dann das Beste für uns und wenn wir uns ihm anvertrauen, dann handelt er immer zu unserem Besten. Wisst ihr, was ich glaube? Wir legen uns mit solch einem Wort oft auf die faule Haut. Ich lese hier in diesem Text von Hagar, 1. Mose 16, etwas anderes. Gott sagt nicht, ich mache jetzt alles gut, sondern er sagt, ich leite dich zum besten Handeln an. Ich gebe dir die beste Instruktion, die du für dein Leben jetzt bekommen kannst. Abmarsch, zurück zur Herrin. Gott sieht all das. Und er leitet uns zu unserem besten Denken und zu unserem bestmöglichsten Handeln an. Das macht er. Und da hilft es nicht nur zu fragen, was muss ich jetzt am besten tun, sondern welche Haltung nehme ich ein? Wisst ihr, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Welche Haltung habe ich? Nicht, was mache ich jetzt am besten und wie bewege ich mich jetzt und wo hole ich mir noch die beste Hilfe her? Nein, meine Haltung ist es, die ich hier einnehme. Auf wen oder was höre ich denn? Haltungen sind gefragt. Und darum ist vielleicht eine ganz entscheidende Antwort auf die Frage, wie kann ich denn solche Momente erleben, wie es eine Hagar erlebt hat oder zumindest 10% davon. Das wird ja auch schon genügen, oder manchmal? Es liegt nicht an dem, was du tust, sondern an deiner Haltung, wie du Gott gegenüberstehst. Und wir brauchen Ruhe dafür. Also an diesem Brunnen und dort in der Wüste. Da war kein großes und von Smartphone und sonstigem Gesocks war eh noch nicht die Rede. Ich finde das auch gut, das Ding. Aber es macht mein Leben manchmal, die ich schätze, aber die mir immer wieder auch die Zeit rauben, einfach da zu sein vor Gott. Und vielleicht sogar ein Körpergebet zu machen. Vielleicht noch ganz anders, wie wir das vorhin gemacht haben. Denn Körpergebet gibt es in der Bibel zuhauf. Hast du dich schon mal vor Gott in den Staub geworfen? Bist du schon mal schreiend durch den Wald gelaufen, weil du zu Gott gerufen hast? Das ist mit deinem ganzen Körper beten. Haltungen sind gefragt. Hagar, ich hätte fast gesagt Hagar, aber das ist eine andere Geschichte. Hagar wählt die Haltung. Ich mache euch mal eine Predigt zu Hagar. Das ist echt der Hammer. Habe ich schon gemacht, das ist super. Aber Hagar wählt die Haltung, ich höre auf Gott und gebe ihm 100% Recht und nehme die Haltung ein, die er mir vorgibt. Und das Verhalten. Kehre wieder um und demütige dich unter deine Herrin. Darum ist solch eine Frage, welcher Mensch will ich denn unter allen Umständen sein? Und jetzt meine ich wirklich unter allen Umständen, das ist so eine Kernfrage für mich. Welcher Mensch will ich sein, wenn die Sonne scheint und wenn der Kontostand stimmt, vielleicht der Urlaub schon gebucht ist und es die Menschen gut mit mir meinen? Welcher Mensch will ich sein? Oder was für ein Mensch will ich sein, wenn Inflation oder Krieg das Denken bestimmt, wenn Menschen sich von mir abwenden, wenn meine Arbeitsstelle wegbricht, mit all den Folgekrisen, die dadurch entstehen und ausgelöst werden? Was für ein Mensch will ich sein? Das ist eine Frage, die mich hier aus diesem Text regelrecht anspringt, obwohl sie gar nicht drinsteckt. Aber die in Hagar drinsteckt. Was für eine Frau ist sie? Was für eine Frau muss sie sein, die sagt, okay, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Im Rückblick auf die letzten Monate und Jahre ist mir diese Frage begegnet, die mich zutiefst angesprochen hat. Was zeichnet ein Mensch Gottes mitten in handfesten und faustdicken Krisen aus? Bin ich ein Mensch, der vor einer Krise so redet und in der Krise ganz anders handelt? Bin ich vor der Krise empathisch und nachher nur noch egoistisch? Hagar kehrt zurück in die alten, aus ihrer Sicht desolaten Verhältnisse und erlebt gerade hier, wie Gott ihr jeden Tag die nötige Kraft gibt. Woran ich das festmache? Wir lesen in den letzten zwei Versen von diesem Kapitel, dass von Abraham berichtet wird, dass er dem Sohn, den Hagar auf die Welt bringt, den Namen Ismael gibt. Ismael, nächstes Stichwort hier an der Folie, heißt, Gott hört. Habt ihr es gewusst? Hagar bekommt von diesem Engel des lebendigen Gottes, von dem Engel des Herrn, die Botschaft, nenne diesen Sohn Ismael. Abraham macht es dann. Und dieser Name trägt die Botschaft, Gott hört. Ein unüberhörbares Zeugnis für Gott. Jedes Mal, wenn jemand gefragt hat, wie heißt denn dein Sohn? Ismael. Ach so, Gott hört. Gott hört. Jedes Mal, wenn Sarah ihren Sohn, wenn sie ihn zu sich gerufen hat, hat sie ihn beim Namen genannt und sie hat gerufen, Gott hört, komm mal her. Jedes Mal, wenn Abraham seinen Sohn gerufen hat, dann hat er gerufen, Gott hört. Und dann war auch klar, denn 12 Jahre lang hat es noch gedauert, bis dann der Sohn der Verheißung auf die Welt kam und Sarah ihn geboren hat. 12 Jahre lang, immer wenn sie Ismael gerufen hat, war klar, Gott hört. Dann wird er die Verheißung auch erfüllen, oder? Ismael gilt als Stammvater der Araber und damit der islamischen Welt. Und wir erleben genau das schon seit Jahrhunderten, was in Vers 12 steht. Ein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Er bringt Zank und Streit und Zerwürfnis in die eigene Familiengeschichte mit weltweiten Folgen. Die Welt ist nicht mehr, wie sie war, oder? Auch seit dieser Geburt von Ismael. Das hat man bei einschneidenden Ereignissen übrigens immer gesagt. Nach Christi Geburt zum Beispiel, nach dem 30-jährigen Krieg, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, nach der Mondlandung, nach 9/11, also 2001, ihr wisst schon, World Trade Center, New York. Nach Corona, die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie war. Nach dem Krieg Russland-Ukraine, die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie war. Nach diversen politischen Entscheidungen, die wir erlebt haben, nicht nur letztes Jahr, ein Abtreibungsgesetz, die Gender-Geschichte, Steuerpolitik, Finanzpakete, um Löcher zu stopfen, die man durch vorhergehende Entscheidungen verursacht hat. Die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie war. Nur, was hilft mir das, wenn ich nur nach Lösungen suche? Ich brauche eine Haltung, versteht ihr? Denn Krisen wird es immer geben. Veränderungen, die uns aus der Bahn werfen, wird es immer geben. Und da ist eine Haltung gefragt, die unser Verhalten bestimmt und die aufzeigt, bei dem wir unseren Halt finden, nämlich beim lebendigen Gott. Nichts ist mehr wie vorher. Nein, wir schreiben jetzt 2023, nicht vergessen. Es ist nicht mehr wie gestern. Welche Haltung nehme ich ein und worin bin ich verwurzelt? Was ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht? Für mich. So wurde dieser Brunnen genannt aufgrund der Gottesbegegnung Hagars. Darum ist die Frage, was ist denn unser Brunnen? Aus welchen Quellen schöpfen wir denn? Mit welchen Orten und Situationen verbinden wir unsere wegweisenden Gottesbegegnungen? Der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Ich wünsche euch, dass ihr an dieser Frage weiterdenkt, an diesen Fragen, die hier hinten draufstehen, die euch vielleicht nochmal auf so einen Weg bringen. Und wenn dann das Lied, das wir jetzt gleich miteinander singen, 2 Verse zumindest raus, dann noch in eurem Kopf nachklingt, dann werdet ihr etwas wissen von dem, was ein Brunnen bedeuten kann. Zumindest hat Dietrich Bonhoeffer ihn so gesungen in seinem Lied von guten Mächten. Wunderbar geborgen. Ihr könnt schon mal nach oben kommen. Was ist das für ein Geschenk, diese wunderbare Macht, die sich zeigt in Jesus, die sich zeigt im lebendigen Gott, der uns die Quelle des Lebens in seinem Wort gegeben hat und der uns durch Jesus sagen lässt, kommt zu mir, zur Quelle des Lebens. Dann wird euer Leben zur Quelle des Lebens werden für andere. Ich möchte gerne noch beten und dann singen wir zusammen. Lieber himmlischer Vater,